Heute Abend wollen wir reden über Israels Erbe. Und was soll das mit diesem Erbe? Und wieso ist dieses Thema wichtig in der heutigen Zeit? Ja, Israel spielt eine ganz gewaltige Rolle nach Sicht vieler Menschen auf dieser Erde. Und das ganze Christentum fast hat die Augen gerichtet auf Israel. Und dann gibt es auch Israel-Bewegungen. Und es gibt auch Annäherungen zwischen dem Christentum und Israel und dem Judentum. Und das hängt alles zusammen mit der modernen Ökumene, wo alle zusammen eine Religion unterstützen und ein Ziel vor Augen haben. Also was ist Israels Erbe? Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Das hört sich ja wie ein Universalismus an, wenn das so richtig ausgesprochen ist in Deutsch, Englischen, Universalism. Und das bedeutet, ist, dass alle gerettet werden. Aber jetzt gibt es auch einige, die glauben, dass Israel nur eine bestimmte Gruppe ist und dass man zu dieser Gruppe gehören muss, um erlöst zu werden. Und nach diesem Text scheint es so, als ob ganz Israel gerettet wird. Wenn wir aber Römer 10, Vers 1 lesen, dann steht da geschrieben, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so sicher. Jetzt ist es ein Wunsch und ein Flehen, dass sie gerettet werden. Jetzt sind beide diese Texte korrekt oder ist einer fehl am Platz? Das ist die Frage. Na, wenn man sie so einfach nur so liest, dann ist einer fehl am Platz. Aber wenn man die Israel-Theologie richtig versteht, dann ist keiner fehl am Platz. Denn in Christus sind alle, die ihn annehmen, gerettet. Und wenn das Israel ist, dann sind alle diejenigen, die dazugehören, gerettet. Es gibt aber auch ein wirkliches Israel und ein geistliches Israel. Jetzt ist es so, dass die Dispensationslehre heute, und das beinhaltet vielleicht mehr wie 90% des Christentums, hat dieses Ziel vor Augen, dass da zwei Dispensationen sind, was Erlösung betrifft. Eine mit Bezug auf Israel und eine mit Bezug auf die Gemeinde. Und dann sind da auch noch zeitalterlich verschiedene Dispensationen, was die Erlösung betrifft. Jetzt, das wollen wir heute nicht besprechen, dazu ein anderes Mal. Es geht heute um Israel. Öffnung für das Judentum. Bei seinem historischen Besuch der großen Synagoge in Rom am 13. April bekräftigte Papst Johannes Paulus II, und das ist ganz wichtig, er sagte, Gottes Bund mit dem jüdischen Volk ist unwiderruflich. Das heißt, hier ist ein Bund, der noch tätig ist und der noch wirkt und er ist unwiderruflich. Erlösung für das Judentum gilt also noch nach dem alten Bund, nach Papst Johannes Paulus II. Die jüdische Religion ist für uns kein Fremdkörper, sondern in gewisser Weise Teil unserer eigenen Religion. Zum Judentum haben wir ein Verhältnis wie zu keiner anderen Religion. Also hier ist eine Beziehung und dann auch der Bund mit den Juden ist unwiderruflich und da ist eine Beziehung. Rabbi Jacobs sagt, das ist wunderbar. Jetzt haben wir endlich eine Beziehung zum Katholizismus. Wir hören uns mal an, was er sagt.
And in 1965, Vatican II changed that.
Jacob says the Second Vatican Council marked an historic turnaround for Catholic-Jewish relations. And he says John Paul II has done extraordinary things to show respect for Judaism. He was the first pope to visit a synagogue.
No pope in Roman history has ever done what he has done. It gives all Jews a feeling that for the first time in Christian church history, Judaism is appreciated as having its own integrity and is not demeaned. I think it's a tremendous privilege to meet this extraordinary pope.
Also hier ist eine Beziehung, die entstanden ist. Der Zweite Vatikanische Konzil, der hierzu beigetragen hat, der die Tür geöffnet hat für die Einigung von nicht nur den protestantischen Kirchen, sondern dem ganzen religiösen System auf Erden, sagt das Folgende: Die bestehenden Bindeglieder zwischen christlicher und jüdischer Liturgie werden berücksichtigt. Zur Verbesserung jüdisch-christlicher Beziehungen ist es wichtig, jene gemeinsamen Elemente liturgischen Lebens, Formeln, Feste, Riten und so weiter zur Kenntnis zu nehmen, bei denen die Bibel eine wesentliche Rolle spielt. Christen müssen sich daher bemühen, eine bessere Kenntnis der Grundkomponenten der Religion, Tradition des Judentums zu erlangen. Also es ist eine Pflicht, dass Christen sich beteiligen bei diesen jüdischen Riten. Sie müssen sich bemühen zu verstehen, durch welche wesentliche Züge die Juden sich im Licht ihrer religiösen Erfahrung definieren. Hier ist eine Annäherung zwischen dem Christentum und dem Judentum. Die Geschichte des Judentums, steht hier Document Vatican II, des Judentums endete mit der Zerstörung Jerusalems nicht. Sie ging weiter und führte zu einer religiösen Tradition. Und obwohl wir glauben, dass wichtige und Bedeutung jener Tradition vom Kommen Christi im Kern betroffen wurden, ist sie trotzdem noch immer reich an religiösen Werten. Die Erforschung der Probleme des Judentums und der jüdischen christlichen Beziehungen soll unter Fachleuten gefördert werden. Also wer soll diese Beziehung jetzt fördern? Die Fachleute, besonders auf dem Gebiet der Exegese, Soziologie, wo immer möglich, sollen Lehrstühle für jüdische Studien eingerichtet und Kooperation mit jüdischen Gelehrten gefördert werden. Jetzt, das ist faszinierend. Biblische Auslegung, vielleicht auch Eschatologie, was mit Bezug zur Zukunft etwas zu tun hat. Mit anderen Worten, diese Gelehrten müssen jetzt eine Hochzeit herbeibringen zwischen Exegese im christlichen Sinn und Exegese im jüdischen Sinn. Die eine Gruppe lehnt Christus ab als Messias und die andere akzeptiert Christus als Messias. Jetzt, wie soll das funktionieren? Israel ladet den Papst ein, um das Heilige Land zu besuchen. Also noch einen Schritt weiter. Die Türen haben sich geöffnet und der Papst, der geht auch dahin. Und hier ist er auf dem Berg der Bergpredigt und er setzt sich auf seinen heiligen Stuhl mit natürlich dem Kreuz verkehrt rum. Er sagt, das Kreuz ist verkehrt rum, weil Petrus verkehrt rum gekreuzigt wurde, aber natürlich jeder Okkultist wird wissen, dass das auch eine andere Bedeutung haben kann. Jedenfalls, da sitzt er und er lädt die Religionen ein, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nach Malachi Martin in Keys of the Blood dürfen die Juden nicht länger sich abkapseln. Er schreibt, das erste Opfer wird diese Abkapselung sein. Keine Religion darf unabhängig stehen. Alle müssen sie in diesen ökumenischen Topf hinein. Eine Religion, die außen steht, so wird sogar gewarnt, wird es irgendwann mal bereuen. Also sogar die Juden und die Christen müssen zusammenkommen und die Islamiten auch, das haben wir ja gestern gesehen. Und so haben wir eine wunderbare Brüderschaft. Josef Ratzinger, Many Religions, das ist der jetzige Papst, schreibt: Nach Auschwitz darf die Mission der Versöhnung und Annahme keinen Aufschub erfahren, auch wenn wir wissen, dass Auschwitz der grauenhafte Ausdruck einer Ideologie ist, die nicht nur das Judentum vernichten wollte, sondern auch das jüdische Erbe hasste und es aus dem Christentum ausradieren suchte. Mit anderen Worten, wir wollen ja dieses Erbe jetzt haben. Bleibt die Frage: Was könnte die Ursache für so viele historische Feindschaft zwischen jenen sein, die aufgrund ihres Glaubens an den einen Gott und ihrer Hingabe an seinen Willen eigentlich zusammengehören müssen? Also diese Religionsgemeinschaften gehören zusammen nach dem jetzigen Papst. Hier ist die Pontifikale Bibelkommission. Ratzinger schreibt das Vorwort für diesen Artikel. Und er schreibt: Die messianische Erwartung, jetzt müsst ihr euch das mal anhören, die messianische Erwartung der Juden ist nicht vergeblich. Ja, da kommt man zum Staunen. Die messianische Erwartung der Juden ist nicht vergeblich. Sie warten auf einen Messias, das ist ja wunderbar. Aber was, wenn dieser Messias schon gekommen ist? Wäre die Erwartung dann vergeblich, ja oder nein? Nach Ratzinger und nach seiner Bibelkommissionsgruppe, nein. Diese ist nicht vergeblich. Sie kann für uns Christen zu einem mächtigen Anstoß werden, die eschatologische Dimension unseres Glaubens lebendig zu erhalten. Wir müssen die Formulierung neu schön betrachten. Wie sie leben, auch wir in Erwartung. Der Unterschied ist, dass für uns der eine, der kommen soll, die Ziege des Jesus haben wird, der schon gekommen und unter uns bereits gegenwärtig und tätig ist. Das ist ja interessant. Also der, der kommen wird für uns Christen, wird die Ziege des Christus haben, der gekommen ist. Frage: Wenn er die Züge nur hat, ist er dann eins und der gleiche, ja oder nein? Aha. Und gestern haben wir ja schon gesehen, dass wir einen kosmischen Christus erwarten, der alle zufriedenstellt. Und hier sagt das Papsttum, dass die Erwartung auf den Messias nicht umsonst ist bei dem Juden. Und ist ja egal, dass für uns er schon gekommen ist, aber der, der jetzt noch für uns kommt, wird die Züge haben von dem, der schon gekommen ist. Meine Güte, ich erwarte nicht so einen, ich weiß nicht von euch, aber ich erwarte den gleichen, der genauso kommt, wie er aufgegangen ist. Den gleichen erwarte ich. Nicht nur der, der die Züge hat, sondern absolut derselbe. Ja oder nein? Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Also hier haben wir eine ganz interessante Religionsverschiebung. Und das ist nur möglich, wenn dieser Messias, den wir erwarten, nicht der gleiche ist, der damals kam. Also danke, Zweite Vatikanische Konzil und Josef Ratzinger insbesondere, für diese Aufklärung. Was sagt der Talmud über Jesus? Er sagt: Am Passahabend wurde Jesus aufgehängt. Vor der Hinrichtung gingen 40 Tage lang ein Herold aus und rief, er wird gesteinigt werden, weil er Zauberei getrieben und Israel zum Abfall geführt hat. Wenn jemand etwas zu seinem Gunsten sagen kann, soll er vorkommen und für ihn eintreten, aber da nichts zu seinem Gunsten vorgebracht wurde, wurde er am Passahabend gehängt. So nebenbei gesagt, das war Gesetz. Man konnte nicht einmal jemand nur zu Tode verurteilen, ohne das vorherzusagen. Und so hier wird behauptet, es wurde getan, 40 Tage lang. Sagt die Bibel irgendwas davon, ja oder nein? Kein Ton. Ola erwiderte: Meinst du, man hätte ihn verteidigen können? War er nicht ein Messit, religiöser Verführer, über den die Schrift sagt, du sollst ihn weder schonen, noch sollst du ihn verbergen? Bei Jesus war es allerdings anders, denn er hatte Beziehungen zur Regierung. Meine Güte, das ist ja eine interessante Aussage. Und das ist der Talmud Sanhedrin 43a. Und hier sagt das Papsttum, dass diese Beziehungen kein Problem sind. Komm, wir lesen weiter im Talmud. Sanhedrin 97b. Samuel B. Naamani, 400 Jahre nach Christus, spricht einen Fluch über die aus, die aus dem Buch Daniel das Ende berechnen. Denn sie würden sagen, die vorbestimmte Zeit kam, der Messias aber kam nicht. Wird er nie kommen? Was ist damit gemeint? Aber am Ende wird es sprechen. Und nicht lügen, Samuel Ben mal sagt, im Namen von so und so, zerschmettert. Hört euch das mal an. Zerschmettert seien die Gebeine derer, die das Ende berechnen. Denn sie würden sagen, da die vorher bestimmte Zeit kam, er aber nicht kam, wird er nie kommen. Aber warte auf ihn, wie es geschrieben steht. Wenn er auch verzieht, warte auf ihn. Sollen wir sagen, wir erwarten freudig sein Kommen, er aber nicht. Darum sagt die Schrift, und darum wird der Herr warten und euch gnädig zu sein, und darum wird er erhört sein, um sich euer zu erbarmen. Aber wenn wir es freudig erwarten und er auch, was verzögert sein Kommen? Die Eigenschaft der Gerechtigkeit verzögert es. Mit anderen Worten, ein Fluch auf die Gebeine, zerschmettert seien die Gebeine, wenn wir das Ende berechnen. Denn die Bibel sagt in Daniel Kapitel 9, was sagt sie? Genau wann der Messias kommen sollte. Und wenn man es berechnet, dann merkt man, er ist nicht gekommen. Sie wissen es. Steht da in ihrem eigenen Sanhedrin drin. Und was sagen sie dann? Warum ist er nicht gekommen? Der Gerechtigkeit wegen. Wir waren nicht gut genug. Wir müssen ein bisschen besser werden. Aber wenn die Eigenschaft der Gerechtigkeit es verzögert, warum warten wir dann? Um belohnt zu werden. Wie geschrieben steht, selig sind alle, die auf ihn warten. Also, ganz interessant. Alle vorherbestimmten Zeitpunkte für die Erlösung sind verstrichen und die Sache hängt jetzt allein von Buße und guten Werken ab. Also haben wir einen Grundsatz für Erlösung, der anders als der messianische ist. Jetzt hängt Erlösung wovon ab? Guten Werken. Ist das vielleicht etwas, was einem an die katholische Religion knüpfen könnte? Ja oder nein? Ich denke ja. Also die messianische Erwartung ist es nicht. Wie steht es denn mit dem jüdischen Messias Jeschua? Es gibt natürlich auch Judengruppen, die Jesus akzeptieren, die messianischen Juden. Und es wird behauptet, die sind wie wir und Christen, und diese Juden, die messianische Juden sind und Jesus akzeptieren, haben sehr viel in gemein. Ist das wahr? Werden wir so gelehrt, ja oder nein? Ja. Jeschua wird als ein Pharisäer der Hillel-Schule betrachtet in dieser messianischen Theologie, der jüdische nationalistische Ideale erfüllen wird. Hoppla, hoppla, wie bitte? Dieser Messias, der kommen wird, in diesem messianischen Judentum, ist nicht der gleiche Messias, der nach Bibel beschrieben wird, der kommt in großer Pracht und Herrlichkeit zu richten die ganze Welt. Dieser Messias hat ein nationalistisches Wesen. Er hat Bezug nur auf Israel, nicht auf den Rest. Also haben wir einen anderen Messias hier. Er kommt, um die nationalistischen Ideale zu erfüllen. Dem messianischen Messias geht es um das Judentum und nationale Befreiung, dem christlichen Messias hingegen um die Erlösung des Einzelnen. Das sind zwei verschiedene Messias. Also mit dem messianischen Messias hat das Christentum sehr wenig in gemein. Die jüdische Messias-Erwartung lässt sich von rituellem Judentum nicht trennen. Sie deckt sich mit dem christlichen Dispensationalismus. Alle Augen auf Israel, wir können nicht warten. Die Kirche wird nach dieser Ideologie entrückt werden und dann finden die nationalen Versprechen für Israel ein. Und das ist die Erwartung des Christentums. Also hier haben wir zwei Gelübdes, eine für das Christentum und das andere für das Judentum. Messianisch oder nicht? Sehr interessant. Sie deckt sich mit dem christlichen Dispensationalismus, der auf diese Weise einem Exklusivevangelium in die Hände spielt. Lukas 17, 20, 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, passt gut auf, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht, sodass man es beobachten könnte. It does not come by observation. Man kann nicht auf dem Fernseher schauen und sagen, aha, jetzt kommt das Reich Gottes. Ich kann nicht in der Zeitung lesen, aha, jetzt ist es endgültig passiert. Halleluja, wir sind da. Warum nicht? Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn man die Randbemerkungen liest in der Schlachter, dann ist da eine andere Übersetzung. Inwendig in euch. Und das ist ganz wichtig. King James sagt auch, dass es in euch ist. Das Reich Gottes ist in euch. Ist also nicht etwas, was hier vorstellbar zu beobachten ist, wie es entsteht. Aber die ganze christliche Welt hat Augen nur für was? Israel. Was passiert jetzt in Israel? Sie können nicht warten, bis Iran und die Russen und vielleicht die Chinesen oder wer auch immer da aus dem Osten kommen, sodass es endlich losgeht. Dann kommt die große Entrückung und Israels Nation. Erst kommt der Antichrist 3,5 Jahre und dann das Königreich. Und das Königreich hat überhaupt gar nichts mit den Christen zu tun, hat mit den Juden zu tun. Also, wenn man Israel sein könnte, toll, dann kommen all diese nationalistischen Versprechen auf uns zu. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird, 2 Korinther 3, 14. Die Bibel sagt eindeutig, das Königreich kommt nicht, wie sie es erwarten. So nebenbei, haben sie es so erwartet bei dem ersten Kommen Christi, ja oder nein? Haben sie nicht ein nationalistisches Reich erwartet beim ersten Kommen, ja oder nein? Ja. Und was erwarten sie jetzt beim zweiten Kommen? Genau das Gleiche. Und sind beide verkehrt, ja oder nein, nach Bibel? Absolut. Die hebräische Bibel hat nicht Israel und sein nationales Erbe zum Inhalt, sondern den Messias. Die Bibel sagt, diese Schrift zeugt von wem? Von Jesus. Für die Juden war Israel wichtiger als der Messias. Ich liebe diese Reformatorin, sie schreibt so toll. Wohl war er der Fürst des Friedens, doch sein Kommen war eher eine Kampfansage. Das Reich nämlich, das er aufrichten wollte, war das Gegenteil von dem, was die Juden wünschten. Er, der die Grundlage aller gottesdienstlichen Handlungen Israels war, würde als deren Feind und Zerstörer angesehen werden. Er, der auf Sinai das Gesetz verkündigt hatte, würde als Gesetzübertreter verdammt werden. Er, der gekommen war, die Macht Satans zu brechen, würde als Belzebub angeklagt werden. Niemand auf Erden hatte ihn verstanden und während seines Dienstes musste er allein wandeln. Seine Mutter und seine Brüder hatten seine Aufgabe kaum Verständnis entgegenbringen können. Selbst seine Jünger begriffen ihn nicht. Er hatte im ewigen Licht gewohnt, eins mit Gott. In seinem irdischen Leben jedoch musste er einsam und allein gehen. Das Leben Jesu, fantastisch. So schön zusammengefasst. Und es ist einfach unglaublich, dass die jetzige Welt in die gleiche Patsche hineintritt wie das damalige Israel. Und nicht nur ein Bruchteil, weit über 90% des Christentums. Die ganze evangelikale Welt, die ganze baptistische Welt, alle schauen sie. Die ganze charismatische Welt, alle schauen sie auf diese Ereignisse. Die Dispensationslehre, was ist dieser Dispensationalismus, wo Israel der buchstäbliche Erbe wird von den Versprechen, die alle in der Bibel stehen, für diejenigen, die Gott annehmen. Kommen wir lesen aus ihrer eigenen Lehre, damit wir es verstehen. Und bitte, wie viel vom Christentum glaubt das? Über 90%. Das ist eine tragische Sache. Gut, Louis Schaeffer, eines der großen Lichter dieser Lehre. Dispensationalisten glauben, dass Gott durch alle Zeitalter hindurch zwei verschiedene Absichten verfolgt. Erstens in Bezug auf die Erde mit irdischen Wesen und irdischen Zielen. Zweitens in Bezug auf den Himmel mit himmlischen Wesen und himmlischen Zielen. Das sind also zwei Ziele. Das eine findet hier auf Erden statt und hat zu machen mit einem buchstäblichen Israel. Und das andere hat mit Geistlichem zu tun. Es wird also getrennt. Dann schreiben sie weiter, die Kirche erfüllt in keiner Weise die Verheißung an Israel. Das Zeitalter der Kirche ist in Gottes Programm für Israel nicht zu finden. Es ist ein Einschub. Meine Güte. Das ganze Christentum hat mit den Versprechen an Israel überhaupt gar nichts zu tun. Es ist ein Einschub. Es sitzt jetzt zwischen der Erfüllung und der damaligen Zeit drin. Etwas muss mit diesem Einschub passieren. Und was wird das sein? Entrückung, pups, weg ist es. Ha, jetzt können wir endgültig weitermachen. Jetzt können wir endgültig weitermachen. Aber was, wenn diese Theologie verkehrt ist? Dann sitzt die ganze Menschheit in einer Suppe. Und wer fördert das? Vom höchsten Stuhl? Das Papsttum. Das Papsttum möchte nämlich diese Lehre integrieren mit dem Christentum, sodass sie ein Ziel haben. Aber das Ziel verfehlt Christus. Denn sie haben einen anderen Messias. Konsequente Wörtlichkeit ist der Kern der dispensationalistischen Eschatologie. Das hört sich alles so formell, so interessant und kompliziert an. Aber eine buchstäbliche Erfüllung, genau wie es da im Alten Testament steht, so muss es jetzt auf Israel übertragen werden. Die Kirche ist nur eine Interpolation, ein Einschub, weg damit. Das heißt, wir müssen das Alte Testament wörtlich für sich verstehen, ohne das Neue Testament als Ausleger. Christus müsste auf dem wörtlichen Thron Davids regieren, dieser Messias, den sie erwarten. Und die antiken Nationen wie Edom, Moab und Ammon müssen auferstehen, um dem wörtlichen Israel zu dienen. Denn die Bibel sagt ja, sie werden ihm dienen. Hebräer 8, Vers 1, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Wir glauben an einen Messias, der jetzt wo ist? Der im Himmel ist. Und der wiederkommen wird, zu richten die Welt. Die nicht. Die warten nicht auf den Messias, denn er ist ja nicht gekommen nach ihrer Lehre. Also ist er auch nicht aufgestiegen. Sie warten noch auf einen, der sich auf dem Stuhl hier unten hinsetzt. Sie werden den Philistern auf den Schulter fliegen, nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens plündern. Nach Edom und Moab greift ihre Hand und die Ammoniter gehorchen ihnen. Also, wenn das buchstäblich sein muss, dann müssen Edom, Moab und die Ammoniter wieder als Nationen erscheinen irgendwann. Hoffentlich passiert es bald. Jesaja 11, 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, Hebräer 13, 14. Die Bibel sagt was anderes. Sie sagt nicht, wir warten, bis dieses Jerusalem hier unten endgültig die Hauptstadt wird des neuen Weltreichs. Nein, die Bibel sagt, wir warten auf eine andere Stadt. Er wartete auf die Stadt, welche die Grundfestung hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hier ist eine Ideologie, die nicht übereinstimmt mit dieser Lehre. Hosea 2,19, und ich will dich mir verloben auf ewig und will dich mir verloben in Recht und Gerechtigkeit, in Gnade und Erbarmen. Buchstäblich. Das ist Altes Testament. Dieses Gelübde ist in Hosea 2,19. Also Israel, buchstäbliches Israel, ist die Braut wessen? Gottes. 2 Korinther 11, 2. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt und euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Hier ist noch eine Braut. Also die Gemeinde, die Kirche ist eine Braut und Israel ist eine Braut. Aber wenn das buchstäblich ist, wie viele Bräuter sind da dann? Zwei. Hat Christus zwei Ehefrauen, ja oder nein? Das ist jetzt die Frage. Wenn er nur eine hat, dann haben wir ein Problem mit dieser Theologie, dass dieser Messias kommen für ein buchstäbliches Israel, der, weil er verheiratet ist, mit einem anderen. Apostelgeschichte 13, 32, 33. Wir verkünden euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordenen Verheißungen an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hier steht geschrieben, dass die Verheißungen an die Väter, wer waren denn die Väter? Israel. Diese Verheißungen nach diesem Text gehen über auf wen? Auf die Kirche. Komm, wir lesen Galater 3, 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Also diese Verheißungen sind für wen? Für diejenigen, die an Christus glauben. Wenn das Alte Testament Bezug hat auf den Messias und nicht auf buchstäbliches Israel, dann ist die Lehre von über 90% des Christentums heute fehl am Platz. Und der Papst macht einen Riesenfehler mit seiner Vatikan II, mit seinen Vatikan II-Entschlüssen. 1. Korinther 1, 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, wie viele sind das denn? Alle. In ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen, Gott lobt durch uns. Also nur in Christus finden sie ihre Erfüllung nach Bibel. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also wer erbt diese Verheißungen? Die an Christus glauben. Glauben die Juden an Christus, ja oder nein? Nein. Gottes Herrlichkeit hat den steinernen Tempel verlassen. Siehe, euer Haus ist euch verwüstet gelassen worden. Es ist leer. Und wer ist zum Tempel geworden, wenn dieser Tempel weg ist? 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also die Verheißung ist übertragen auf die Gemeinde Gottes. Also warten wir auf einen Tempel von Stein hier unten, ja oder nein? Absolut nicht. Was war denn die Aufgabe Israels? Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Sie sollten die Heilsgeschichte an allen erläutern, aber sie haben es nicht getan. Und ihr Haus ist wüst und leer und die Verheißungen sind übergegangen auf diejenigen, die Christus akzeptieren, ob Juden oder Heiden, egal. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes geglaubt hat, Johannes 3,18. Wenn sie nicht an ihn glauben, was sagt der Text, sind sie gewas? Gerichtet. Also diese Dispensationslehre steht nicht auf biblischem Fuß. Macht nichts, dass 96% des Christentums ihr anhängt. Matthäus 12,30. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Also nicht Israel, buchstäblich, sondern geistlich. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Sie müssen alle hinzukommen, sie müssen Christus akzeptieren. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinem Gesammelten. Es ist also eine größere Gruppe als nur buchstäbliches Israel, Jesaja 56, Vers 8. 1. Petrus 2,10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Da haben wir es. Apostelgeschichte 13,32. Wir verkündigen euch das Evangelium, das Gott den Vätern zuteil gewordene Verheißungen an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Alle, die Christus akzeptieren, sind Israel nach der Verheißung. Aber da mir Hilfe von Gott widerfahren ist, so stehe ich bis auf diesem Tag und lege Zeugnis ab von Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben. Also nichts anderes, nichts Neues. Dass es geschehen werde, nämlich dass Christus leiden müsse und dass er, der Erstling aus der Auferstehung der Toten, Licht verkündigen werde, dem Volke und auch den Heiden. Nicht nur das eine oder das andere. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Galater 4, 28. Wer ist also Israel nach diesen Texten? Alle, die Christus als Erlöser akzeptieren. In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein. Etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Wer ist Israel Gottes hier nach diesem Text? Alle, die hiernach handeln, sind Israel nach der Verheißung. Also was ist die Bedingung für buchstäbliches Israel von damals und von jetzt? Gerettet zu werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupropfen. Also was ist die Bedingung? Sie dürfen nicht was? Im Unglauben beharren. Frage: Modernes Israel, akzeptiert es Jesus Christus als den Messias, ja oder nein? Messianisches Judentum, das Jesus akzeptiert, ist es der gleiche Jesus, der damals kam, oder ein anderer? Es ist ein anderer. Er ist ein nationalistischer Retter und nicht ein Erlöser für alle. Es ist ein anderer. Er hat die Züge vielleicht nach ihnen, aber es ist nicht derselbe. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Liest man die neuen Übersetzungen, da steht einem die Haare zu Berge, was sie mit diesem Text machen. Aber so ist er gut, so ist er gut. Römer 10, Vers 12. Alle, ob Jude oder Grieche, haben denselben Herrn. Wir können nicht einen anderen Herrn haben, der andere Eigenschaften hat. Wir lesen hier in Spirit of Prophecy, Volume 2. Alles, Altes und Neues Testament sind untrennbar. Denn beide sind die Lehren Christi. Die Lehre der Juden, die nur das Alte Testament akzeptieren, ist nicht zum Heil. Ich stimme diesem Schreiber absolut überein. Denn sie verwerfen den Heiland, dessen Leben und Dienst eine Erfüllung des Gesetzes und der Weissagung waren. Was sagt der Papst? Sagt er das Gleiche, ja oder nein? Nein, er sagt das Gegenteil. Und die Lehre derer, die das Alte Testament beiseite schieben, ist auch nicht zum Heil. Denn damit verwerfen sie das direkte Zeugnis Christi. Die Zweifler beginnen mit der Geringschätzung des Alten Testaments, aber sie sind nicht nur einen Schritt davon entfernt, die Gültigkeit des Neuen zu leugnen. Und am Ende werden beide abgelehnt. Es ist eine Einheit, wir können es nicht trennen. Sogar Eusebius hat schon geschrieben, dann floh der, was? Geistliche Samen Abrahams über den Jordan nach Pella, wo sie einen sicheren Zufluchtsort fanden. Dort konnten sie ihren Meister dienen und seinen Sabbat halten. Ja, wer floh denn da nach Pella? Wer waren das? Waren das die Juden oder waren das die Christen? Das waren die Christen. Und was nennt Eusebius das? Der geistliche Samen Abrahams. Also Israel nach Verheißung. Es sind Christen, die Jesus Christus akzeptieren als Erlöser und Retter und Heiland und Fürst, damit wir ihm auch gehorsam sind und seinen Sabbat halten, sein ganzes Gesetz. Matthäus 23, 37, das Heil steht den Juden genauso offen wie jedem anderen, aber nicht als Nation. Jerusalem, Jerusalem, du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Ist vorbei. Nationalistische Erlösung ist nicht im biblischen Spiel. Ist nicht drin. Das ist eine Verwirrung, die heute in die Welt hineingeschoben wird. Römer 10, 12, 13. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, wenn wir ihn annehmen. Wir kennen ja den Text. Gut, kommen wir fragen jetzt, ob das wirklich so ist, so wie ich es erklärt habe. Komm, wir gehen zu den großen Geistlichen der messianischen Juden und fragen, ob es so ist. Gershom Scholem, bis zu seinem Tod in 1982, war er Professor für jüdische Mystik an der Hebräischen Universität Jerusalem. Was schreibt er? Er sagt, in all seinen Varianten hat das Judentum immer die Sichtweise gewahrt, Erlösung sei ein öffentliches Ereignis innerhalb der Geschichte und Gesellschaft. Was sagt Jesus darüber? Das Königreich kommt nicht, so dass man es sehen kann auf dem Fernsehen oder davon lesen kann in einem Zeitungsbericht oder in einem kirchlichen Buch über die Dispensationslehre. Aber sie sagen, nein, es passiert öffentlich Ereignis. Es sei ein Geschehen, das sich in der sichtbaren Welt abspiele und ohne sichtbare Erscheinungsform nicht vorstellbar sei. Das Christentum hingegen versteht Erlösung als ein geistliches und unsichtbares Ereignis, das sich in der Seele, der Privatsphäre des Einzelnen widerspielt und eine innere Verwandlung bewirkt, die nicht unbedingt einen Bezug nach außen hat. Hat er es schön erklärt, ja oder nein? Besser kann man es nicht machen. Also hier sind zwei verschiedene Ideologien. Und beide können nicht gleichzeitig richtig sein. Unmöglich. Entweder das eine oder das andere. Rettung in Christus ist für jeden. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit, was ist das große Wort hier? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ist diese Religion von einem öffentlichen Ereignis, eine öffentliche Erlösung für eine bestimmte Zielgruppe biblisch, ja oder nein? Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Jeder. Da ist nicht eine Zielgruppe, die abgesondert wird, die sich buchstäbliches Israel nennt. Galater, ihr seid losgetrennt von Christus, die durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Also bitte, dass ihr zu einer bestimmten Gruppe, zu einer bestimmten Liturgie gehört, wird euch nicht retten. Jetzt, wenn wir diese Tradition im Judentum betrachten, im messianischen Judentum, wer erklärt dann die Bibel für diese messianischen Juden, dass sie diesen Messias erwarten, der sie nationalistisch erlösen wird? Wieso erkennen sie nicht den biblischen, der uns individuell erlösen wird? Ja, das hängt mit der rabbinischen Tradition zusammen. In seinem Buch Messianisch-Jüdisches Manifest schreibt David Stern, das traditionelle Judentum beansprucht, dass die Rabbis die Halakha, den Lebenswandel, festlegen. Also die Rabbis werden uns sagen, wie wir uns verhalten müssen. Nicht die Bibel direkt, die Rabbis. Das Neue Testament überträgt diese Autorität den Jüngern Jeschuas beziehungsweise nach Matthiachu. Alles wird verjüdet. Alles muss auf Hebräisch wieder gebraucht werden. Wir können nicht andere Sprachen gebrauchen. Also wir dürfen auch nicht mehr sagen Jesus Christus. Wir müssen sagen Messias, Jeschua. Wir dürfen auch nicht sagen Gott, wir müssen sagen Yahweh, und so gehen wir zurück ins Hebräische. Später den Glauben in Führungsämtern. Ob der Geist will, dass wir die Regeln befolgen oder sie brechen, wird innerhalb der Kommune und Versammlung entschieden. Also diese Gruppe, dieses Gremium wird entscheiden, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Das ist unglaublich. Ist da eine andere christliche Glaubensgemeinschaft, die auch so einen Unsinn glaubt? Ja, ich denke, eine Riesenglaubensgemeinschaft. Eine Riesenglaubensgemeinschaft, wo unsere respektierten Leiter und Kollegen uns helfen, die Gesinnung des Messias zu bestimmen, die wir als Gemeinschaft, nicht als Einzelne haben. Wir haben nichts zu sagen. Die werden uns sagen, was wir glauben müssen und was wir nicht glauben müssen. Ich war in Jerusalem und in früheren Tagen, wenn ein orthodoxer Jude von vorne kam, hat er seinen Hut entfernt und hat ihn sich vors Gesicht gehalten, damit er nicht verunreinigt wird durch diese heidnische Gegenwart in meiner Person. Ein Unbeschnittener kommt mir hier entgegen. Hut. Und so war es jedes Jahr, wenn ich nach Jerusalem ging. Außer diesmal. Als ich zuletzt da war, die Wirtschaft ist so schlecht, die Leute haben es so schwer. Zum ersten Mal ist es mir passiert, dass Rabbis und orthodoxe Juden den Hut auf den Kopf hielten und mit der Hand eher kamen. Interessant. Jetzt jahrelang den Hut vors Gesicht. Und ich habe mir gedacht, du tust mir so leid, ich will dir helfen und ich werde dir helfen. Aber einen kleinen Preis musst du bezahlen. Du musst mit mir reden. Oh, schrecklich war das. Schrecklich. Stehen wir hier bei der Klagemauer. Mein Herz geht ihnen entgegen. Überall stecken die Briefchen, die sie da in die Mauer reinstecken. Sie wollen so gerne, dass diese messianische Versprechen in Erfüllung gehen. Und ich möchte ihnen so gerne helfen. Ich möchte ihnen so gerne zeigen, schaut doch hier Daniel 9, schaut doch mal hier Jesaja 53. Wer ist denn das, der hier beschrieben ist? Und ich habe mich hingesetzt mit diesem jungen Rabbi. Nachher kam ein Älterer dazu, der wollte auch was haben. Und dann habe ich gesagt, dann musst du hier sitzen. Und wir reden drüber. Dann habe ich so ein bisschen gefragt, wie sie Jesaja 53 sehen, wie sie Daniel sehen und so weiter. Nachher haben wir über rein und unrein geredet, alles Mögliche. Und sie waren entsetzt, dass ich es wagen dürfte, eine Meinung zu haben. Sie waren empört. Und ich habe sie gefragt, wieso seid ihr so empört? Darf man nicht das auslegen? Nein, Gott hat nur zu Einzelnen geredet. Er hat zu Abraham, zu Isaak, zu Jakob geredet und danach zu den Rabbinern. Und nur der Rabbi darf sagen, was dieser Text bedeutet. Eine eigene Auslegung ist überhaupt fehl am Platz. Sie waren schrecklich empört. Das war für mich so ein neuer Gedanke, dass ich gedacht habe, meine Güte, das ist ja genau, wie es bei mir war im Katholizismus. Jemand muss mir vorsagen, was ich glauben muss. Und darfst du nicht hier drüber nachdenken? Da habe ich wissenschaftlich angefangen, über rein und unrein mit ihnen zu reden. Oh, waren sie noch mehr empört. Das ist vielleicht logisch, aber das darfst du nicht sagen, denn der Rabbi sagt das nicht. Also so ist, wie sie denken. Das ist, wie sie denken. In seinem Einsatz für die Verbreitung des Christentums erlebte Paulus Konflikte und Strapazen in der Gemeinde wie auch außerhalb. Dazu bilden sich allmählich Lager heraus, nämlich durch den Einfluss judanisierender Lehrer. Die forderten, neu bekehrte Christen müssen in der Frage der Beschneidung zum Zeremonialgesetz folgen und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, was da passiert ist mit Paulus. Wir lesen das in The Life of Paul. Und heute haben wir Christen, die so einbezogen sind mit dieser messianischen Bewegung. Sie gebrauchen nur die hebräischen Namen und jetzt wollen sie sich auch beschneiden. In Südafrika hatten wir einen Prediger vor kurzem, der hat angekündigt, jetzt müssen alle beschnitten werden in seiner Gemeinde. Er hat 80% seiner Gemeinde verloren. Aber das ist der Gedanke, der so in der Umwelt umgeht. Jewish Study Bible, hört euch das mal an. Das ist die Tanakh-Bibel. Genau wie wir eine Bibel haben mit Kommentar, so haben die messianischen Juden auch eine Bibel mit Kommentar. Und was steht denn da geschrieben? Der Messias, der messianischen Judentum, der verachtet die Prophetie. Hier ist, was sie sagen. Gesalbter Führer, Daniel 9, 25, 26. Worüber ich geredet habe mit diesen Rabbinern. Gesalbter, das Wort gesalbt, Vers 25, 26, ist das hebräische Wort Messias. Sie wissen es. Daher haben diese Verse unter Christen reichliche Spekulationen ausgelöst. Im Kontext der übrigen historischen Quellen jedoch bezieht sich der Gesalbte offensichtlich auf Zerubbabel oder den hohen Priester Jeschua von Ezra, so und so und so und so, während der Gesalbte wahrscheinlich der hohe Priester Onias der Dritte ist, von 171 vor Christus getötet wurde. Meine Güte. Eine kleine Rechnung, die sie nicht machen dürfen, weil dann haben sie einen Fluch auf sich, würde zeigen, dass das nur auf Jesus Christus zutrifft und ganz bestimmt nicht 171 vor Christus getötet wurde. Der Prinz ist Antiochus IV Epiphanus. Da haben wir die volle Katastrophe. Was haben wir nämlich da? Den Präterismus. Und wer hat den Präterismus in die Welt reingeschickt mit dieser Lehre, dass der Antichrist ein griechischer König war? Wer war denn das? Ja, es waren die Jesuiten. Und wer hat die Lehre in die Welt geschickt, dass der Antichrist in der Zukunft kommt? Die Jesuiten, Alcázar und Ribera. Und wer glaubt das heute? Das ganze Christentum. Schrecklich. Und hier haben wir eine Vermischung zwischen Präterismus und diesem Mischmasch, der nicht biblisch ist. Gut, wir sagen, was sagt der Tanakh zu Jesaja 53? Liest mal Jesaja 53, eindeutig, Christus. Christen argumentieren, dieser Abschnitt würde in Wirklichkeit das Kommen Jesu vorhersagen. Mittelalterliche rabbinische Kommentatoren haben sich ausführlich der Widerlegung dieser Deutung gewidmet. Das kann ich mir auch vorstellen, sonst wäre nämlich ihr Judentum weg. Der Knecht ist wahrscheinlich das Volk Israel. Also das Volk Israel ist gekreuzigt worden zwischen zwei Verbrechern. Könnt ihr das euch vorstellen? Und ist in einem reichen Grab begraben worden. Das passt überhaupt gar nicht, das ist Irrsinn. Aber das ist, was sie glauben müssen, weil wer hat es so entschieden? Die Rabbiner. Die Rabbiner. Sie dürfen nicht für sich selber denken. Also wenn wir denken, oh, das sind messianische Juden, das ist genau wie wir. Nein, das ist total anders, wie Christentum, das sich auf die Bibel beruht. Aber der Papst, der kann diese Organisation aufnehmen ohne Probleme, denn seine Ideologie ist die gleiche. Irgendeine Ideologie, die Christus weniger macht und ihn mehr macht, ist akzeptabel. Darum Papst Paulus VI. Trug das Symbol hier des jüdischen hohen Priesters. Hier hat er die Brustplatte um sich hängen. Somit sagt er, er ist auch der hohe Priester der Juden. Fantastisch, das Wort Antichrist heißt anstelle Jesus Christus. Zieht er sich hier diesen Mantel an, ja oder nein? Absolut, absolut. Und der jetzige Papst, der hat auch kein Problem damit. Wir sind alle gleich. Und wenn ihr einen anderen Christus erwartet, macht nichts, das ist auch gut genug, denn wir erwarten ja auch einen Christus, der fast so sein soll, wie den wir gekannt haben. Nur ein bisschen mehr nationalistisch für ich. Hier, Juden belohnen Benedikt für seine Unterstützung im September 2005. Benedikt besucht als erster amerikanischer Papst die Synagoge. Als erster ein In Amerika eine Synagoge, die jüdische Gesellschaft, leistet einen wertvollen Beitrag zum Leben der Stadt, sagt er. Und ich ermutige Sie alle, euch weiterhin Brücken der Freundschaft zu all den vielen verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen in Ihrer Nachbarschaft zu bauen. Wir brauchen Brücken, 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 Brücken. Ich habe nichts dagegen, wenn man für die Gemeinschaft Brücken baut und Dinge tut für die Gemeinschaft. Aber bitte, den gleichen Glauben haben wir nicht. Und der Papst sitzt hier in der Synagoge in 2005 und sitzt vorne, ganz wichtig, auf seinem Stuhl, derweil der Rabbi da predigt. Und jetzt ganz interessant. März 2006, Kardinal Kaspar, wer ist denn das? Das ist der Kardinal für die Oikumene, hält bei einem Besuch der jüdischen Yeshiva-Universität in Brooklyn, New York, zusammen mit Rabbi Zevulun Shalom den Talmud. Sie sind begeistert über den Talmud. Und was sagt der Talmud über Jesus? Ich werde lieber nicht sagen, was er sagt über Jesus, denn es ist so grauenhaft und so schrecklich und so schmutzig, dass ich es nicht in diesem Saal erst wiederholen werde. Aber er scheint kein Problem damit zu haben, dass wir diese Bücher gemeinsam jetzt betrachten können. So nebenbei, der Torah ist heilig, aber der Talmud ist allerheiligst. 4. Dezember 2007, die katholische Bischof Jerome leitet die Diözese in Wisconsin und feiert das jüdische Lichterfest, Chanukka. Er sagt, ich bin heute Abend hier bei Ihnen als ein Freund. In dieser Freundschaft teile ich die Zuversicht, dass wir gemeinsam mit erneuter Hingabe an unserer Freiheit und unser gegenseitigen Respekt unterwegs sein können, geführt durch das Licht auf unserem Pfad. Hallo? Wer ist das Licht auf dem Pfad? Was sagt die Bibel? Das Wort ist ein Licht für unser Pfad. Und wer ist Fleisch geworden? Das Wort. Wenn wir das Wort von dem buchstäblichen Christus entfernen, dann muss das ein anderes Licht sein. Das kann Lux sein, aber nicht das himmlische Licht. Ratzinger und die liturgische Erneuerung bzw. Gottesdienst. Was sagt Josef Ratzinger dazu? In der Frömmigkeit des Alten Testamentes finden wir eine doppelte Zeiteinteilung, den Wochenrhythmus, der zum Sabbat hinschreibt, und die Festtage. Selbst in seiner Zeitordnung behält das Christentum eine wesentliche innere Kontinuität mit seinem jüdischen Erbe. Die großen Feste, die das Glaubensjahr gliedern, sind Christusfeste. Also wir können die Feste wiederhalten. Komm, wir halten die Feste. Was sagt das Pascha-Fest? Das war ein Symbol der Kreuzigung in Tippus und Antitippus. Ungesäuerte Brote gleich am nächsten Tag war der Leib Christi, Christus im Grab. Erstling der Ernte gleich am nächsten Tag, das war die Auferstehung mit den ersten Früchten, die aus dem Grab herkamen, die Auferstehung. Das Wochenfest, sechs Sivan, war Pfingsten. Posaunenblasen, was heißt das? Und der große Versöhnungstag und das Laubhüttenfest, das hat Bezug auf die Verkündigung, die in den letzten Tagen stattfinden würde, die Ankündigung des Gerichts, die Adventbewegung, das Wiederkunftsgericht, der große Versöhnung, das Vorwiederkunftsgericht und die Heimkehr. Und diese Feste sind in Christus und in seiner Braut erfüllt worden. Dafür haben wir nicht Zeit, um diesen Vortrag vollständig zu geben, aber das sind DVDs, wo man sich das ansehen kann über die Heiligtumslehre. Wo sagt die Bibel, dass wir einen liturgischen Kalender einschließlich jüdische Feste brauchen? Wo sagt die Bibel sowas? Und euch, die ihr tot wart in den Vorgängen, in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mir mit lebendig gemacht. Mit ihm, indem er uns alle Vorgehenden vergeben hat. Er hat den Schuldschein, wörtlich Handschrift gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch unsere Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und ihn hat er den Triumph über sie gehalten. Also, was ist diese Handschrift, die gelöscht ist mit Satzungen, die er ans Kreuz genagelt hat? Was sagen die Leute? So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank, o betrefft eines Festes oder Neumonds, o Sabbats. Sie sind ein Schatten der künftigen Dinge, sind der Körper selbst aber ist des Christus. Und diese Christengemeinschaften sagen, na, daher brauchen wir den Sabbat nicht mehr halten, das Gesetz ist ans Kreuz genagelt und. Hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Dieser Schreiber schreibt, es wird oft behauptet, die Handschrift in Satzungen im Kolosserbrief beziehe sich nicht auf das Zeremonialgesetz, sondern auf den Schuldschein, der ans Kreuz genagelt wurde. Ja, das wird behauptet. Aber der Text sagt, dass Satzungen gegen uns waren. Und Satzungen sind Anordnungen, kein Schuldbrief. Die Satzung gegen uns war das Zeremonialgesetz. Sie kann nicht das Sündenregister sein, weil das für die Erlösten erst nach dem Versöhnungstag gelöscht wird und für die Verlorenen erst nach dem Millennium. Kann gar nicht sein. Nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Bundelade des Herrn, euren Gottes, damit es dort ein Zeuge gegen dich sei, sagt 5. Mose 31, 26. Also dieses Buch der Handschrift, der Satzungen war neben der Bundeslade und war nicht das Gesetz. Im Epheser haben wir einen Paralleltext, in dem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat. Das ist nicht die 10 Gebote. Um die zwei in sich selbst zu einen neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Er ist die Erfüllung dieses Zeremonialgesetzes. Und das hat nichts mit den 10 Geboten zu tun. Daniel sagt es ganz deutlich. Daniel 9, 27, wenn das messianisch ist, in der Mitte der letzten Woche hat er ein Ende gemacht an das Opfersystem durch seinen Tod. Da lesen wir es in Daniel 9, 27. Mitten in der Woche wird Schlachten und Speiseopfer aufhören lassen, denn er ist die Erfüllung davon. Also im Frühjahr des Jahres 31 wurde Christus als das wahre Opfer auf Golgatha dargebracht. Als Christus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, wurde der Vorhang im Tempel entzweigerissen. Dieser Vorhang war für das jüdische Volk von Bedeutung. Er war aus kostbaren Materialien, Purpur und Gold und war sehr lang und breit. In dem Moment, als Christus seinen letzten Atemzug tat, waren Zeugen im Tempel. Sie sahen, wie der feste, schwere Stoff von unsichtbaren Händen von oben nach unten zerrissen wurde. Das ganze Tempelsystem, das Opfersystem, war aufgehoben. Dieser Akt signalisierte dem himmlischen Universum sowie einer durch Sünde verdorbenen Welt, dass der gefallenen Menschheit nun ein neuer und lebendiger Weg offen stand und dass alle Opferungen mit dem einem großen Opfer des Sohnes Gottes geendet hatten. Es hat nichts zu tun mit den 10 Geboten. Review and Herald steht geschrieben, Christus wollte seinen Jüngern eine Anordnung hinterlassen, die genau das für sie bewirkte, was sie brauchten. Sie aus dem Gewirr von Riten und Zeremonien zu befreien. Was sagt der Papst? Genau das Gegenteil. Wir müssen zurück zu Riten und Zeremonien, die sie bisher als unverzichtbar befolgt hatten, die durch die Annahme des Evangeliums jedoch wirkungslos geworden waren, jetzt noch in diese Rite festzuhalten, würde Jehova beleidigen, Christi Leib zu essen und sein Blut zu trinken, nur, nicht nur als Sakrament, sondern im täglichen Teilhaben am Brot des Lebens, um den Hunger der Seele zu stillen. Das geschah nun, indem man sein Wort aufnahm und seinen Willen tat. Hier war ein neuer Weg. Ich staune, dass Christen, große Christengemeinschaften, protestantische Gemeinschaften, wieder diese Feste halten wollen. Sie wollen ein Paschalamm wieder schlachten. Sie können nicht warten, bis der Tempel wieder aufgebaut wird und das Schlachtsystem wieder anfängt. Meine Güte, was sagen Sie denn dadurch? Sie sagen dadurch, dass Christus nicht gestorben ist und dass wir noch ein Opfer nötig haben. Und diese ganze Lehre beruht sich hierauf. Und wer ist die Treibkraft dahinter? Das Papsttum. Das Papsttum will haben, dass sich alle wieder vereinigen. Während Paulus in Korinth weilte, hatte er allen Grund, um einige schon bestehende Gemeinden ernsthaft besorgt zu sein. Denn sie wollten alle wieder zurück zu diesem System. Damals war es ein Problem, heute ist es genauso ein Problem. Und jetzt wird uns gesagt, naja, wir müssen jetzt uns umstellen. Wir dürfen nicht Jesus Christus sagen, das ist heidnisch. Wir müssen Yeshua sagen oder Yahshua. Wir dürfen auch nicht Christus sagen, wir müssen Messias sagen. Weil das Neue Testament, wurde es in Hebräisch geschrieben oder in Griechisch? Es wurde in Griechisch geschrieben, wie wissen wir es? Schauen wir uns die Texte an. Johannes 1, 38. Als aber Jesus, griechisch, Jesus. Das ist das J, Jesus. Es sich umwandelte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen. Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi. Jetzt, was für eine Sprache ist denn das? Das ist Hebräisch. Das heißt übersetzt, Lehrer, Didaskalos, wo wohnst du? Wieso schreiben sie, wenn sie ein hebräisches Wort gebrauchen, übersetzt heißt es und dann geben sie das griechische Wort. In welcher Sprache ist es dann geschrieben worden? Im Griechischen? Das wäre, wenn ich jetzt Afrikaans zu euch reden würde und ihr versteht nicht, was ich sage, weil ihr Deutsch seid, dann sage ich, übersetzt heißt es. Und dann gebe ich das Deutsche, ist das Gleiche hier. Also es war Griechisch, sonst hätte er es nicht ins Griechische übersetzt. Geben wir noch ein Beispiel. Das ist Johannes 1, 41. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias. Was für eine Sprache ist das? Hebräisch. Gefunden, das heißt übersetzt. Den Gesalbten, Christus. Also es war in Griechisch geschrieben. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn und sprach, du bist Simon, Sohn, Jonas Sohn, du sollst Kephas. Was für eine Sprache haben wir jetzt? Nicht Hebräisch. Aramäisch. Und was soll das heißen? Das heißt übersetzt Petros. Ein Stein. Und ein Stein ist welche Sprache? Deutsch. Und übersetzt in Griechisch ist es Petros. Ist es verkehrt zu sagen Stein in Deutsch, ja oder nein? Oder müssen wir von jetzt ab sagen Kephas, wenn wir über Petrus reden? Das ist auch nicht Hebräisch, das ist sogar auch noch verkehrt. Hat das Papsttum sich aufgeregt, dass die Bibel übersetzt wurde ins Deutsche, ja oder nein? Absolut. Absolut. Es sollte in der Totensprache bleiben. Jetzt müssen wir zurück zu diesen alten Sprachen. Wieso? Wenn ihr Deutsche seid, dürft ihr nicht Deutsch reden? Müsst ihr jetzt Hebräisch reden? Oder versteht Jesus seinen Namen nicht? Ich kam nach Polen und da war ein großes Tuch über die Straße und da stand geschrieben, Vorträge, Professore Wolter Fajcki. Ich habe gesagt, wer ist das? Das bist du. Ach so. habe ich mich drüber aufgeregt, dass sie meinen Namen ins Polnische geschrieben haben? Ja oder nein? Absolut nicht. Johannes 9, Vers 7. Und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt, Gesandte Apostello. Wieder haben wir einen hebräischen Namen, der wird übersetzt ins Griechische. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Es ist interessant, dass Paulus benutzt durchgehend Jesus und Christus sogar im ganzen Hebräerbrief. Wieso, wenn er zu den Hebräern schreibt, schreibt er nicht von Messia Yeshua? Weil er es in Griechisch schreibt. Also ist es verkehrt, einen Namen zu gebrauchen in einer anderen Sprache, ja oder nein? Nein. Was ist Johannes in Englisch? John. Wenn du in England bist, bist du John. Wenn du hier bist, ist es Johannes. Kein Problem. Also wir brauchen nicht die hebräischen Namen zu akzeptieren. Aber jetzt im Englischen wird gesagt, Jesus. Verkehrt. Denn der Buchstabe J existiert erst 600 Jahre. Also konnte es nicht J gewesen sein. Wenn schon, dann Jesus, aber doch nicht Jesus. Aber das ist eine phonetische Sache. Vor 600 Jahren, sie hatten nur das Y und da war es J für Ja oder es war Yes für Ja oder es war June für Juni. Da war es mit dem J. Und phonetisch war es immer das J-Zeichen, so es war immer Jesus, so wie im Deutschen. Und so haben sie das J eingeführt, damit es jetzt Jesus, Christ heißt. Ist das verkehrt, ja oder nein? Nein, es hilft nur mit der Aussprache. Mein Name war auch anders buchstabiert im Polnischen. Also diese ganze Theologie, wir müssen zurück zum Judentum, wir müssen die Liturgie studieren, wir müssen die Feste wieder akzeptieren, wir müssen uns wieder da einleben, wir müssen Juden werden, ist nicht biblisch. Ich habe nichts gegen Juden. Bitte, ich habe nichts gegen Juden. Viele von meinen Freunden sind Juden, aber sie glauben nicht an Jesus Christus. Und sie erwarten ihn auch nicht, wenn sie auch messianische Juden sind. Jetzt natürlich, wenn da diese Doppelverheißungen sind und die eine trifft auf buchstäbliches Israel zu und die andere auf die Gemeinde, ist es dann nicht herrlich, wenn wir auch zufälligerweise auch buchstäbliches Israel sein könnten? Fantastisch, dann wären wir ja hier im Königreich. Wow! Und so gibt es Ideologien und Theologien, die die ganze Weltgeschichte jetzt beherrschen. Alle diese Kriege, alle diese Dinge haben mit dieser Ideologie zu tun. Das ist grauenhaft. Komm, wir gehen mal und schauen, was Armstrong geschrieben hat. Und er hat eine ganze Kirchengemeinschaft aufgebaut. Aber das ist ja nichts. Er ist ja nur ein Bruchteil davon. 90% der Christen glauben genau, was er hier sagt, in Bezug auf Dispensationslehre. Heute noch, obwohl seine Glaubensgemeinschaft nicht mehr existiert. Er schreibt die Vereinigten Staaten und Britannien in der Prophetie. Und er glaubt, dass Britannien die verlorenen Stämme von Israel darstellt. Jetzt Israel damals wurde aufgeteilt in das Südliche und das war Juda und Stückchen Benjamin und der Rest waren die anderen 10 Stämme und die sind dann weggeführt worden in Bannungschaft durch Assyrien. Aber nicht nach dieser Ideologie. Nach dieser Ideologie sind sie nicht aufgenommen worden, sie blieben abgesondert und sind ausgewandert und formen dann was für was auch immer. So er schreibt, das Buch Daniel müssen wir studieren, ganz wichtig. Naja, es zählt von der babylonischen Gefangenschaft und sein Buch hat er Dinge niedergeschrieben und verschollen in 10 Stammen und wo sie hingammen und keiner wusste, wo sie waren. Aber heute wissen wir es. Ganz toll. Er weiß genau, wo diese verlorenen Stämme sind. Ja, wo sind sie denn? Herr Armstrong, kannst du uns bitte helfen? Die Verheißung nationaler Größe an Israel und warum die Juden sie trotzdem nicht erreichten. Warum nicht? Die Juden sind nicht Israel. Es waren nur die 10 Stämme, die Israel werden, die anderen waren Juda. Also es gibt zwei Häuser da in dem jetzigen Israel. Das eine war die 10 Stämme und das andere war, was Juda ist, was die jetzigen Juden darstellt. Aber die Verheißungen für Größe und Macht und Messias, der kommt, das war für Israel, für die abtrünnigen Israeliten. Das war für die. Und diese Verheißung, sagt Papst Johannes Paulus, kann nicht zurückgenommen werden. Sie gilt heute noch. Also glauben Sie das auch. Wer glaubt das dann? Der Papst glaubt es und die glauben es. Und wer ist das? Es sind die weißen, englischsprachigen Völker. Also es tut mir leid, Deutschen, ihr habt keine Chance. Ihr müsst eben hoffen, um die andere Braut zu sein. Denn für diese Braut qualifiziert ihr nicht. Ihr müsst englisch sein. Und hier ist der Thron, auf dem die Königin und der König von England gekrönt wird. Und da unten ist Platz für einen Stein. Und hier ist der Stein. Und dieser Stein, wie kam der nach England, nach Britannien? Weil er kam eigentlich nicht nach England, er kam eigentlich nach Schottland. Aber das ist so nebenbei gesagt. Wisst ihr, wer diesen Stein gebracht hat nach dieser Ideologie? Niemand anders als Jeremia. Der verschwindet ja da in der Geschichte und man weiß nicht, wo er hin ist. Aber diese Leute wissen genau, wo er hin ist. Er ist nach den britischen Inseln. Und er hat diesen Stein mitgebracht. Ja, was für ein Stein war denn das? Das war der Stein Jakobs, auf dem er seinen Kopf gelegt hatte. Und das ist nicht ein Witz, das ist eine Ideologie, eine Machtsideologie in der Welt. Und dieser Stein, der wird da in diesen Stuhl gelegt, sodass nicht der Kopf, sondern der prächtige Hintern der Königin sich auf ihn setzen kann, wenn sie gekrönt wird. Die Schotten regen sich auf, dass die Engländer diesen Stein haben. Und so in 96 beschloss die britische Regierung, dass der Stein wieder nach Schottland genommen werden kann. Aber wo halten sie ihn? Sie halten ihn im Schloss Edinburgh. Und das ist natürlich der Königssitz der Königin, also ist immer noch England. Und wenn Prinz Charles jetzt König wird, dann darf er seinen geweihten Po auch auf diesen Stein setzen. Das ist ja ganz besonderlich. Und was sind die Verheißungen? Die klare Tatsache, dass das Versprechen einer großen Nation nicht nur die Rasse betrifft, nicht nur einen Samen von Galater, der Jesus Christus war, der Sohn Abrahams und der Sohn Gottes, sondern der Plural, sondern viele Samen. Diese Völker, die alle aus England entstanden. Und das heißt natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika auch. Und darum sind sie sehr interessiert, was in Israel passiert und müssen sorgen, dass diese Verheißung auch wirklich eintrifft. Und sie müssen militärisch eingreifen, damit es auch so passiert. Denn Gott will sie gebrauchen dazu. Das ist eine Mega-Ideologie. Abraham war 96 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und so weiter. Eine Menge Nationen. Nein. Wir brauchen ja nicht alles besprechen, was hier steht. Man kann sich das ja durchlesen. Er sagt, da ist eine Trennung von Geburtsrecht und Zepter. Geburtsrecht ist das nationalistische Wesen, das Reichtum, Kraft, Macht, alle diese Dinge, Besitz. Das ist das Erbe Israels in dem Reich, wo der Messias regieren wird. Das Zepter gehört Juda. Gar nichts zu tun mit diesem Reichtum. Aber ganz toll finde ich, seine Ideologie, wie er das ausrechnet, dass Britannien hier übernehmen wird. Jesaja sagt, beide Häuser sind Israel. Er trennt sie. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die, was sagt es da? Beiden Häuser Israel, die Norden und der Süden. Also diese Ideologie ist schon mal nicht biblisch. Christliche Hoffnung liegt im Reich Gottes, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber seine Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in deren Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf was ganz anderem als diese Leute. Hört euch mal diese interessanten Argumente an, warum Britannien und Amerika diese Erbschaft haben. Er sagt, Ein Bund hier im Hebräischen heißt Berit. Das ist das hebräische Wort für einen Bund. Berit. Er sagt Berit, Berit. Jetzt, wenn wir das im Englischen übertragen und wir sagen Berit, dann könnten wir vielleicht sagen Brit. Brit. Und dann sagt er, darum heißen wir Britisch. Wir heißen Britisch. Und das sind die britischen Inseln. Die haben den Verbund. Das sind die Erlösten. Das ist eine Ideologie von fast 90% des Christentums. Das ist kein Witz, das ist eine Tragödie. Wir sind Gottes auserwähltes Volk Israel. Kommt, nur wir sind gerettet. Und warum geht es uns jetzt ein bisschen dreckig? Das ist Trübsal und Strafe und so weiter, bis wir akzeptieren, wir sind Israel, wir müssen dieses Ding schaffen. Gut, das sind die britischen Israeliten. Ihr seid ausgeschlossen. Natürlich regen sich eine auf, das kann ja nicht wahr sein. Also hier ist eine ganz sonderliche Gruppe, ich werde sie nur überfliegen, Mishpachale, Mishon, was auch immer. Die glauben, alle sind Israel. Alle. Ob weiß oder schwarz, ist egal, alles ist Israel und sie haben den apostolischen Glauben und so weiter und sie glauben an die protestantische Bibel. Das sind Protestanten, die Israeliten sind. Sie glauben an Visionen und Träume, sie legen charismatisches Plappern, legen sie ab und so weiter. Sie glauben das weibliche Geschlecht des Ruach HaKodesh, die Identität der himmlischen Mutter ist, also der Heilige Geist ist weiblich, noch mehr kompliziert. Feiern nicht die Feste, warten auf dieses Millennium hier auf Erden, glauben in einer Erlösung aus Glauben an die versöhnten Werk des Messias, alle, die Israel werden. Sie glauben an aktives Zeugnis, evangelisieren die Welt. Sie lehnen die Lehre einer einzigen wahren Kirche ab. Sie glauben eine Entrückung nach Trübseligkeit. Sie wird kommen, Zulassung der Frau zum Geistlichen. Sie haben ein Patriarchensystem. Sie glauben nicht an eine sterbliche Seele. Sie glauben an eine unsterbliche Seele. Sie legen glauben nicht an einen Seelenschlaf und so weiter und so weiter. Die verlorenen 10 Stämme sind überall. Sie glauben nicht an Rassismus und so weiter. Ganz interessante Lehre. Naja, wir brauchen sie nicht alle lesen. Ich lasse nur hier so zum interessante Dinge. Was hat sich geändert? Sie halten nicht mehr den Sonntag. Sie halten jetzt den Sabbat. Fantastisch. Die messianischen Juden halten auch den Sabbat. Sie brauchen nur die Gottesnamen Elohim, Yahweh, Joshua, Ruach HaKodesh. Sie glauben Ruach HaKodesh. Der Heilige Geist ist eigentlich 7 Personen, weibliche Personen, ganz durcheinander. Schrecklich. Aber naja, alle sind gerettet und wunderbar. Juda ist was ganz anderes, hat wohl eine Rolle, nur weil eben mit allen anderen. Und so ist ihr Bild. Wir brauchen das nicht alles lesen. Jetzt kommen wir zu noch einer Gruppe. Diese Gruppe glaubt, wer sind die wirklichen Israeliten? Nicht die Briten alleine, auch nicht alle. Nein, es sind nur die weißen Nationen Europas und Afrikas. Also glücklicherweise, hier könnt ihr euch identifizieren. Ihr qualifiziert. Also wer ist erlöst, wer ist Israel? Nur die weißen Gruppen. Haben Sie gewusst, dass Abraham, Isaac und Jakob keine Juden waren? Lesen Sie darüber in dem Buch. Sie waren Israeliten. Sie trennen diese beiden Dinge auch. Und das fing an mit Pastor Neser. Und dann sagt er, nur die Weißen gehen in das Königreich. Alle anderen Völker sind ausgeschlossen. Nur Weiße gehen zum Himmel. Ja, wo kommen denn die anderen Völker denn her? Diese Ideologie geht immer weiter und weiter. Einige sagen, ja, die anderen Völker sind durch Evolution entstanden. Die Weißen sind geschaffen worden. Ist das nicht interessant? Einige sagen, aber da sind die schwarzen Völker ja gar keine Menschen. Dann sind sie ja fast wie Tiere. Andere lehnen das wieder ab. Einige sagen, Wir akzeptieren den Messias Jesus Christus. Einige sagen es Gott, einige sagen es nicht Gott. Aber alle haben sie dieses Problem mit den Schwarzen, die nicht erlöst sind. Und so geht es weiter und weiter. Israel muss hören, Israel muss hören. Wer ist Israel? Alles, was weiß ist. Und all die anderen Völker sind verloren. Und wo kommt diese Lehre her? Wieso ist die erlaubbar? Weil der Calvinismus hat eine Auserlesung und das macht das möglich. Es passt im calvinistischen Rahmen hinein. Und dann, als Jesus diese Frau entgegnete, diese Heidenfrau, dann hat er gesagt, für dich ist da keine Erlösung. Er aber antwortet und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und da hört's auf. Ihr seid alle verloren, nur wir sind gerettet. Komm, wir gehen mal zu dieser Geschichte, wo er einen Text rausholt. Ein Text. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Stellt euch vor, Jesus verlässt Israel und läuft gen Norden nach Tyros. Das ist weit, zu Fuß. Und siehe, eine kananitische Frau kommt ihm entgegen. Nach dieser Theologie, was ist die? Heide. Irgendeine Vermischung ist Todsünde. Denn die Bibel sagt, wir sollen uns nicht vermischen. Aber das hat Bezug auf Religion. War Ruth nicht auch eine Moabitin, ja oder nein? Und sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott. Wo du gehst, da gehe ich auch. Und hat sie mit einem Israeliten geheiratet, ja oder nein? Ja, das hat mit Bezug auf Religion zu tun, nicht mit Bezug auf anderen Dingen. Jetzt schaut mal, was passiert. Und da müsst ihr auch wissen, dass die Juden alle diese Einstellung hatten, inklusiv den Jüngern, die mitgingen. Und die Frau kam aus jener Gegend, rief ihm und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu. Er antwortet nicht. Die Jünger, was haben die gedacht? Die ist unrein, darum antwortet er nicht. Baten ihn und sprachen, fertige sie ab, schick sie weg. Unreines Weib, schick sie weg. Denn sie schreit uns nach. Er aber antwortet und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Diesen Text holt Nisa raus und sagt, da seht ihr, sie ist verloren. Aber Jesus hat ein anderes Ziel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortet und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Für wen sagt er denn das? Seine Jünger stehen ringsrum. Ah, sind ganz stolz, dieses kananitische Weib. Er läuft aus Israel gen Norden, um diese Frau zu suchen. Er sagt, ich bin nicht gesandt, außer zu den verlorenen Kindern Israels. Sie aber sprach, ja Herr, und doch essen die Hunde von dem Brot zusammen, die vom Tisch ihren Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Matthäus 15, 21 bis 28. Wer ist Israel hier in dieser Geschichte? Diese Frau. Und Jesus läuft Meilen und Meilen und Meilen, Kilometer und Kilometer, um ein verlorenes Schäflein zu finden. Und eine Zurechtweisung für diese hochnäsigen Männer, die mit ihm sind, die das als unrein betrachten. Heute gibt es so viele Israel-Gruppen, da stehen einem die Haare zu Berge. In Südafrika haben wir einige, die glauben, sie sind gerettet aufgrund der Menge Pigment in ihrer Haut. Hallo, es gibt keine Erlösung durch Pigmentation. Erlösung ist durch Jesus Christus und Glaube an ihn. Was für Gruppen glauben, dass sie die verlorenen Stämme sind? Ben Ephraim, ein Stamm von Ephraim. Und wo kommen sie alle vor in der ganzen Welt? Nordostindien, Südindien. Überall gibt es Stämme, die sagen, wir sind Israel. Nein, 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 die Briten sind es nicht. Nee, nee, alle sind es. Nee, die Weißen sind es. Nee, wir sind es. Persische Juden und. Schaut euch mal diese Gruppen an. Lembas, Südafrika, schwarze Gruppen, weiße Gruppen, alles durcheinander. Afghanistan, Westafrika, Nigerien, die haupten alle, sie sind Israel. Ich habe mit der Königin von den schwarzen Hebräern gesprochen. Das ist der verlorene Stamm Israel. Sie sind alle schwarz. Sie hat mich sogar eingeladen zum Königshaus. Sie war bei meinen Vorträgen. Schwarze hebräische Israeliten. Ja, ja. Sie sind schwarz und sie glauben, dass sie von Salomo abstammen und dass Israel schwarz ist und dass sie sich hier verbreitet haben. Und diese Ideologie ist politisch. Und dann gibt es die Rastafari. Sie glauben, Haile Selassie war der Messias, der erste schwarze Messias. Und sie glauben, dass nur Schwarze in den Himmel gehen. Also es gibt Weiße, die sagen, nur Weiße gehen in den Himmel. Und es gibt Schwarze, die glauben, nur Schwarze gehen in den Himmel. Und dann gibt es was ganz Sonderliches. Weiße Rastafari. Sowas hat kein Mensch noch je gesehen. Weiße Rastafari. Was sie da suchen, weiß der Kuckuck. Aber naja, sie sind Abstammung des gelobten Landes. Die 12 Stämme Israel bemühten sich, astrologische Deutung und so weiter und so weiter. Da ist seine Majestät und Gottheit, Haile Selassie. Und hier haben wir die Jugendorganisation Chosen First Fruit, auserwählte Erstlingfrüchte, eine afrikanisch-hebräische Israelitengruppe. Und hier werden sie begrüßt durch niemand anders als den vorigen Präsidenten Südafrikas. Kommt! Wir sind die verlorenen Stämme. Und sie sagen, wir werden regieren bis zum Ende. Wir sind der verlorene Stamm. Eine Ideologie, die die ganze Welt einschluckt. Und das ist so, so einfach. Ich bin erlöst durch meine Genealogie. Nein, wir sind erlöst durch unsere Beziehung, durch Jesus Christus. Ob wir weiß, schwarz, pink, gelb, braun sind, ist egal. Wir müssen Jesus Christus akzeptieren und wir können nicht mit all diesen falschen Messiases uns bekümmern. Die Bundeslade, wo ist die denn? Ja, die ist in Äthiopien bei den schwarzen Hebräern. Da ist sie, habt ihr das gewusst? Die ist gefunden worden, da ist sie, nur keiner hat sie noch gesehen. So wird behauptet, in diesem Gebäude ist die Bundeslade aufbewahrt. So, das sind die Ideologien, so stecken sie zusammen. Und wir müssen einen Entschluss machen. Entweder wir akzeptieren Jesus Christus als die Antwort aller der Versprechen, oder wir werden festgefangen in irgendeiner Form dieser Ideologie, die jetzt in der Welt ist. Und wenn man britisch ist, dann ist es schön, in dieser Ideologie zu sitzen und vielleicht den Po auf den heiligen Stein zu setzen. Wenn man amerikanisch ist, naja, dann sind wir das auserwählte Volk. Wenn wir in Afrika sind, sind wir das auserwählte Volk. Und so weiter. Und was muss man dann tun zur Erlösung? Gar nichts. Man ist ja schon auserwählt. Und der Druck ist weg. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Nummer 1. Galater 3, 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, steht da irgendwas von einer Gruppe da, ja oder nein? Nein. Wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir haben eine Verkündigung in dieser Welt und wir müssen stehen für das, was wahrhaftig und wahr und gerecht und gut ist. Wir haben eine neue Reformation nötig, denn diese Welt ist wahnsinnig geworden. Gott hilfe uns, um Jesus Christus der Welt richtig zu repräsentieren, damit diese falsche Hoffnung auf eine Erlösung aus was für einem Grund außer Akzeptierung von Jesus Christus und Gehorsam seinen Satzungen endgültig aus dem Weg geräumt wird. Möge Gott uns helfen weil wir diese Dinge überdenken.